Vor einigen Jahren, als der Herr mich zum Predigen berufen hat und ich die ersten Predigtdienste tun durfte und sehr dankbar dafür war, für dieses Vorrecht und die ersten Predigterfahrungen gemacht habe, war es so, dass ich natürlich mich gefragt habe, was kann ich predigen, was liegt mir auf dem Herzen. Das war meistens, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, beziehungsweise was mir groß und wichtig geworden ist. Das habe ich dann als junger Mann das getan, habe das dann gepredigt. Und eines ums andere Mal kam natürlich auch dann der Vorwurf, dass man natürlich über seine Lieblingsthemen immer predigt. Und als ob man nichts anderes zu sagen hat, als über das. Aber so war das halt. Man war jung im Glauben und das sind die Dinge, die einem wichtig geworden sind. Und man meinte, dass die anderen mindestens genauso für die anderen auch wichtig sein muss, wie für einen selbst. Das hat nicht nur gute Sachen, auch schlechte Sachen hervorgebracht. Und so habe ich mich sehr früh dazu entschlossen, keine Themenpredigten mehr zu halten, sondern einfach biblische Bücher zu nehmen und fortlaufend sie zu predigen. Und allein diesem Vorwurf zu entfliehen, dass man mir gesagt hat, du suchst dir eh nur die Themen aus, die dir gefallen, beziehungsweise um bestimmte Sachen weiterzugeben, um die Gemeinde zu belehren oder zu ermahnen oder was auch immer. Und so habe ich gesagt, ich nehme einfach ein biblisches Buch, ich predige es durch und das Thema, das kommt und der Text, der kommt und dann habe ich auch die Freimut, darüber zu predigen und muss mir den Vorwurf nicht gefallen lassen, ich suche es mir selbst aus. Klar gibt es bestimmte Themen, die ich besonders liebe, die ich im Evangelium als sehr kostbar erachte und für teure und kostbare Perlen sehe und die man oft polieren muss, die man oft aus dem Schatz rausholen kann und sie anschauen und sich daran erfreuen kann. Und so kam ich auch nach Bettringen vor vielen Jahren und da der Predigtdienst auch immer wieder sporadisch war, habe ich das auch das getan. Ich habe meine Perlen rausgeholt und versucht zu predigen. Auch das hat nicht immer was Gutes ausgelöst. Und so habe ich mich dazu auch gezwungen, dann auch in Bettringen ein Evangelium zu nehmen, das Markus-Evangelium, und dadurch das Evangelium zu predigen. Wir sind seit einigen Jahren, machen wir das. Und ich persönlich mit viel Gewinn, mit viel Bereicherung, mit viel Segen, darf ich dieses Evangelium studieren und euch weitergeben. Und so gehen wir Schritt für Schritt, Vers für Vers. Und heute kommen wir zu einem Abschnitt, den habe ich mir nicht ausgesucht. Der kommt einfach in der Reihenfolge. Aber der Inhalt von diesem Abschnitt könnte einer meiner Lieblingsthemen sein, die ich deswegen halte, weil sie mir so wichtig geworden sind in meinem eigenen Glaubensleben, in meinem eigenen Verständnis vom Evangelium. Und dieser Text, über den wir heute nachdenken wollen, steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Ich möchte euch vorlesen. Vielleicht könnt ihr dann schon entdecken und eine Ahnung bekommen, von welchen Perlen, über welche Perlen ich heute mit euch reden möchte. Markus 10, ab Vers 35. Und es traten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder zu den Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bestimmt ist. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche die Regenten der Nationen gelten, als sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Reichlich Verse und reichlich Inhalt. Ich habe ein doppeltes Anliegen heute. Wenn wir über diesen Text nachdenken, wenn wir diesen Text betrachten. Das erste Anliegen ist das Primäre, das Wichtigste, das Herrlichste. Ich wünsche mir und ich möchte gern, dass wir wieder neu oder immer wieder die Herrlichkeit des Evangeliums uns anschauen und an die Herrlichkeit des Evangeliums immer wieder uns erinnern. Ich wünsche mir, und das Anliegen ist, dass das Evangelium in unseren Herzen heute herrlich wieder wird. Und so wie Markus es gelesen hat, dass es unsere Seele Nahrung wiederfindet. Das brauchen wir. Dass wir die Tiefe, dass wir die Breite und die Höhe und die Länge dieses herrlichen Evangeliums der Liebe Jesu Christi zu uns, dass wir auch in diesem Text sie entdecken. Das würde ich mir sehr wünschen. Und natürlich diejenigen, die das Evangelium nicht als herrlich empfinden, dass es heute für sie herrlich wird. Das wäre natürlich, das wäre sehr, sehr herrlich. Und das zweite Anliegen, das ich gerne mit diesem Text verfolgen möchte, ist weiterhin unser Verständnis zu vertiefen, dass der Zusammenhang an einer Bibelstelle sehr wichtig ist zum Verständnis der jeweiligen Botschaft. Es ist möglich, die Evangelien zu lesen und ohne das Evangelium darin zu finden. Ist möglich. Man kann das Markus-Evangelium lesen, eine Begebenheit lesen, auch diesen Text lesen und das Evangelium darin nicht finden. Man kann darüber schimpfen und man kann so sagen, das darf man nicht so machen. Wir können jetzt über Jakobus und Johannes darüber nachdenken und sagen, wie egoistisch sie auch waren. All das hat seinen Platz und seine Berechtigung, aber wenn wir das nicht in dem Kontext des Evangeliums, der Entfaltung des Evangeliums uns anschauen, dann wird uns die Botschaft entgehen und wir werden die Herrlichkeit auch in diesem Text nicht sehen. Ich hoffe, dass ihr bei der Lesung nicht über mein schlechtes Lesen gestolpert seid und trotzdem schon beim Lesen das Evangelium in diesem Text entdeckt habt. Wenn nicht, dann lade ich euch auf, jetzt aufmerksam zu sein und mir zuzuhören, beziehungsweise dem Wort zuzuhören. Dass der Herr uns das segnet und wir das Evangelium auch in diesem Abschnitt entdecken, dafür will ich bitten und Jesus darum bitten, dass er segnet. Lasst uns dann uns dazu aufstehen. Um eins will ich bitten, Herr, dass du dieses Wort segnest, dass du dich zu diesem Wort stellst und dass du in Kraft durch dieses Wort an unseren Herzen wirkst und dass du jedem Herzen und jeder Seele das gibst, was sie braucht. Ermutigung, Festigung, mündig werden in deinem Evangelium, aber auch was notwendig, überhaupt erst die Erkenntnis deines Evangeliums. Herr, ich weiß, dass wenn du durch deinen Geist in unseren Herzen des Evangeliums nicht, das Licht nicht leuchten lässt, wir bleiben in der Finsternis und können es nicht sehen, können es nicht verstehen und werden unverändert nach Hause gehen. Aber wenn du redest und wenn du leuchtest, dann wird es Licht und dann wird es hell und dann wird es herrlich und dann wird es schön. Und darum will ich vom Herzen bitten, schenke Gnade, Herr, über die Schwachheit und Fehlbarkeit hinaus. Herr, schenke die Gnade, dass es dein Wort wird. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Dass wenn wir das Markus-Evangelium lesen und dass wenn wir uns Abschnitt für Abschnitt da durcharbeiten, dass es hier um das Evangelium geht, haben wir von vielen Jahren gleich zu Beginn geklärt. Denn wie beginnt das Markus-Evangelium? Ich möchte euch nun ganz kurz daran erinnern. In Markus Kapitel 1, Vers 1 beginnt doch Markus und er schreibt und sagt, das ist das Evangelium, der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also das ganze Buch oder dieser Brief ist ein Evangelium von Jesus Christus. Und so müssen wir das lesen. Und es ist auch für euch nichts Neues, dass das Evangelium eine gute Nachricht heißt. Eine gute Botschaft. Und das heißt, wenn alles, was danach folgt, ist eine gute Nachricht, ist eine gute Botschaft. Und wir müssen auch in diesem Evangelium eben auch immer das Evangelium sehen und auch das Evangelium suchen und hoffentlich auch das Evangelium finden. Als Jesus dann begonnen hat, das öffentlich seinen Dienst zu tun, begann er und predigte das Evangelium. Er sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen, glaubt an das Evangelium. So beginnt das Markus-Evangelium. Jesus ruft auf, sagt, das Reich Gottes ist nahe vor der Tür, es ist kurz davor und er lädt ein und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was bedeutet Buße tun? Und was bedeutet Glauben an das Evangelium? Das wird in dem Markus-Evangelium entfaltet. Und jede Begebenheit und der ganze Inhalt wird jetzt groß gemacht. Was bedeutet es, an Buße zu tun? Über was gilt es, Buße zu tun? Was ist der Inhalt der Buße? Und was bedeutet es, zu glauben? Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Und so Stück für Stück, Jahr für Jahr, sind wir unterwegs und sehen, dass der Inhalt des Glaubens ist, Jesu seine Person und sein Werk zu verstehen und an seine Person und an sein Werk zu glauben. Und Buße geht es darüber zu tun, über die eigene Selbstgerechtigkeit, über die eigenen Versuch, selbstgerecht vor Gott zu stehen, über seine eigene Religiosität, Tradition zu meinen, ich krieg's hin, so schlecht bin ich nicht und eigentlich vielleicht sogar bin ich einer der Ersten. Und darüber gilt es Buße zu tun, denn das Reich Gottes empfängt niemand, der sich nicht demütigt, der nicht zugesteht und nicht Buße tut über diese Haltung, dass er eigentlich nichts verdient, dass er aus seiner eigenen Leistung, aus seinen Werken keinen Anspruch auf das Reich Gottes hat. Und jeder, der aber sagt, ja klar, bin ich nicht der Beste und hier und da habe ich einen Makel, aber so schlecht bin ich nicht und sich vor Gott und seiner Botschaft nicht demütigt, ist das Reich Gottes nicht würdig und kommt nicht hinein. Und Jesus entfaltet das. Und viele Begebenheiten, viele Ereignisse überführen die Selbstgerechtigkeit der Juden, die Selbstgerechtigkeit der schriftgelehrten Pharisäer und sogar die Selbstgerechtigkeit der Jünger. Denn sie taten sich schwer damit, einzugestehen, dass die nicht die Ersten sind. Obwohl Jesus sie als Erstes berufen hat, haben sie sich viel darauf eingebildet. Und sie mussten durch viele Lektionen gehen, um zu begreifen und zu lernen, was ist die Voraussetzung, um das Reich Gottes empfangen zu können. Was ist die Voraussetzung? Und Jesus beginnt gleich zu Anfang, beruft die 12 und sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dann beruft er sie zu den Apostelamt und sagt, ich werde euch zu Predigern machen. Dann sendet er sie aus und lässt sie ein Praktikum machen, dass sie die ersten Erfahrungen dieses Dienstes machen. Und am Ende sendet er sie aus in die Welt, dass sie diese gute Nachricht hinaustragen sollen. Aber jetzt ist es so, dass sie aber auch eine Botschaft haben, dass sie wirklich Menschen fischen können, dass sie das Evangelium hinaustragen müssen, müssen sie das Evangelium selbst erst verstehen. Und das fiel ihnen sehr schwer. Das fiel ihnen sehr schwer. Und Jesus macht viele Kreise, zieht viele Lektionen, nimmt immer wieder Zeit, um ihnen zu erklären und ihnen zu entfalten, was ist eigentlich das Evangelium? Was ist eigentlich die gute Nachricht? Von was sollen sie Zeugnis geben? Gegen Ende seines Lebens, seines irdischen Lebens, kurz bevor er nach Jerusalem geht und eben die Grundlage für das Evangelium schafft, die Erlösung durch seinen Tod und seine Auferstehung, hat er es dreimal angekündigt. Hat ihnen gesagt, dass es passieren wird. Und nach jeder Leidensankündigung kommt ein Unverständnis der Jünger. Nach der ersten Leidensankündigung sagen, dass Jesus, du musst nicht sterben. Das ist nicht Gottes Wille für dich. Jesus nützt die Gelegenheit und sagt, Freunde, wer sich nicht selbst verleugnet, kann mir nicht nachfolgen. Und was bedeutet, sich selbst zu verleugnen? Damit ist nicht gemeint, wer sein Essen verleugnet, wer seine Kleider verleugnet, wer sein Auto verleugnet, wer sein Haus verleugnet, sein Hab und Gut, sein Geld. Das ist nicht die Verleugnung. Sondern wer seine eigene Gerechtigkeit nicht verleugnet. Wer sich selbst nicht verleugnet. Das heißt, seine eigene Haltung und sein Denken über sich selbst. Nur als Beispiel. Ich habe Recht. Und nicht nur Recht, ich habe Anspruch auf etwas. Ich muss es zu Recht kriegen. Ich muss gerecht behandelt werden. Ich habe Anspruch auf die Dinge. Zum Beispiel, ich habe einen Anspruch auf das Reich. Und zwar nicht nur auf das Reich, ich habe Anspruch auf den Thron. Und zwar nicht nur auf irgendeinen Thron, ich habe einen Anspruch auf rechts und links mit Jesus zu sitzen. Und wenn man nichts bekommt, dann ist es ungerecht. Wenn jemand das nicht bekommt, ist es ungerecht. Ja, warum? Ja, man hat doch Anspruch. Wieso geht eine verloren und der andere wird gerettet? Das ist ungerecht. Als ob irgendein Mensch, ein Recht auf das Reich Gottes hätte. Und die Botschaft, und das ist das Verständnis der Juden gewesen, ja, wir sind das auserwählte Volk. Wir haben das Gesetz und wir bemühen uns, von Jugend auf das Gesetz zu halten. Natürlich haben wir einen Anspruch darauf. Und Jesus lehrt sie, niemand hat einen Anspruch darauf. Es ist alles absolut Gottes Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Das ist die Kernbotschaft und die Grundlage allen Evangeliums. Niemand kann sich das Reich Gottes verdienen. Aber um dieses Geschenk anzunehmen, braucht es eine Grundhaltung. Und es beginnt damit, dass ich meine Selbstgerechtigkeit verleugne. Meine Kraft verleugne. Meine Fähigkeiten verleugne. Meine Religiosität verleugne. Dass ich eingestehe, aus mir kriege ich es nicht hin. Diese erste Lektion bringt Jesus nach der ersten Leidensankündigung den Jüngern bei. Und man könnte meinen, ja, alles klar, Jesus hat es doch denen gesagt. Jesus kündigt das zweite Mal an, dass er wieder leiden und sterben wird. Und was kommt prompt? Von wegen Selbstverleugnung. Die Jünger fangen darüber an zu streiten, wer unter ihnen der Erste ist. Und Jesus nutzt die zweite Gelegenheit nach der zweiten Leidensankündigung und sagt, Freunde, ihr müsst nicht die Ersten werden, ihr müsst die Letzten werden. Und das bedeutet, ihr müsst werden wie Kinder. Wenn ihr nicht bereit seid, euch zu verleugnen und einem Kind gleich zu werden, einem Baby, einem unfähigen Baby, das sich aus sich auch aus allein nicht ernähren, nicht verpflegen, der ist auf Schutz angewiesen, einfach hilflos, ohne Vorleistung. Wenn ihr diese Haltung nicht annimmt, dann kommt ihr nicht mal in das Reich Gottes hinein. Und dann bringt Jesus oder das Markus-Evangelium einige Beispiele und zeigt, wie sehr Gott die Babys liebt, wie sehr er auf sie aufpasst, dass ihnen das Reich schon gehört. Und dann sagt er, das ist die Grundlage, um das Reich Gottes hineinzukommen. Und was ist die Buße? Einzugestehen, dass ich hochmütig war und meinte, ich habe einen Anspruch, weil ich der Erste bin. Die zweite Lektion. Und man könnte meinen, ja, nachdem der reiche Jüngling kam zu Jesus und einer der Ersten und nicht verstanden hat, dass er ein Kind werden muss, in seiner Haltung, und traurig davon ging und die Jünger ganz entsetzt waren und Jesus noch eine Runde mit denen dreht und erklärt, Freunde, bei den Menschen ist das unmöglich, oder? Könnt ihr euch an die letzte Predigt erinnern? Bei den Menschen ist unmöglich, dass der Mensch aus seiner eigenen Kraft in das Reich Gottes hineinkommt. Und dann sind die Jünger schockiert und sagen, ja, aber ja, wer kann dann gerettet werden? Und dann ist die Botschaft, bei Menschen unmöglich, bei Gott? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Warum wird man gerettet? Weil Gott etwas tun kann, weil Gott etwas tun wird. Nicht, weil der Mensch etwas tun kann. Der Mensch kann sich selbst nicht retten. Der Mensch kann allein das Reich Gottes nicht empfangen. Gott muss etwas tun. Und dann denkt man, das war aber sehr anschaulich. Und wir haben uns anschaulich und lange uns damit beschäftigt. Und als wir dann mit diesem Text fertig waren und ich schlug den nächsten Abschnitt, unseren Predigtabschnitt, dachte ich nicht schon wieder. Also jetzt nicht nur bei den Jüngern, sondern ich dachte für unsere Gemeinde, die werden denken, langsam reicht es doch mit dem Ersten und mit dem Letzten und mit dem Kindwerden und all das. Und dachte ich, Herr, dann dachte ich, aber wenn die Jünger diese Kreise drehen mussten, vielleicht müssen wir auch diese Kreise drehen. Vielleicht haben wir es immer noch nicht verstanden, wenn das Wort Gottes uns noch einmal in diese Thematik hineinbringt und nochmal uns das vor Augen führt. Aber wichtig ist, jetzt in der dritten Leidensankündigung ändert sich das Thema nicht. Überlegt mal, jetzt kommt Jakobus und Johannes und sagt, Jesus, wir würden gern die Ersten sein. Also ich weiß nicht, wie ihr dann reagieren würdet. Okay, wo wart ihr gestern? Wo wart ihr in der letzten Predigt? Wo wart ihr in der letzten Bibelstunde? Was habt ihr mir überhaupt zugehört? Könnt ihr euch nicht erinnern, reichen Jüngling, was haben wir da besprochen? Was ist hängen geblieben? Nichts. Es ist schockierend, was hier passiert, aber das Thema hat sich nicht geändert. Es geht immer noch um die Botschaft, wie bekomme ich das Reich Gottes? Und wir sind immer noch in der Reihe, was ist die Voraussetzung, um das Reich Gottes zu empfangen? Und nachdem wir einige Beispiele bekommen haben, unter anderem diese Geschichte von diesem jungen, reichen Mann, so haben wir ein weiteres Beispiel, was braucht es, um das Reich Gottes empfangen zu können? Was ist die Voraussetzung dafür? Und hier werden wir noch tiefer in das Geheimnis Gottes, in das Geheimnis des Evangeliums hineingeführt. Was bedeutet? Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass Jakobus und Johannes zu Rechten und zu Linken sitzen wollten. Das ist eine Nebengeschichte und die Dummheit von diesen beiden. Ihre Arroganz, ihr Hochmut über etwas, das die Buße tun müssen. Hier geht es aber, die Botschaft ist das Evangelium. Was ist die Botschaft in dieser Geschichte oder was ist die Evangelium in dieser Geschichte? Und das wollen wir miteinander anschauen, damit ihr vielleicht... Oder ich will euch noch mal ganz kurz zeigen, wie kunstvoll all diese Begebenheiten nebeneinander angeordnet sind und wie sie inhaltlich miteinander verwoben und verflochten werden, dass sie eigentlich wirklich als eine Einheit gelesen und verstanden werden müssen. Die Gefahr besteht nämlich dahin, gerade in den Evangelien, dass wir solche Geschichten jetzt von Jakobus und Johannes rausnehmen und sie lehren, oh, wir dürfen nicht wie Jakobus und Johannes sein, die anderen übergehen. Das ist ganz schön böse. Wenn das die Botschaft allein von diesem Text ist, dann hat das wenig mit dem Evangelium zu tun, sondern mit einer ethisch-moralischen Erziehung, die könnten wir auch in irgendeiner Firma und auf irgendeinem Workshop halten. Es ist auch nicht gut, in der Firma das zu tun, obwohl wir es alle das machen. Und das, wo ist das Evangelium? Das ist ganz wichtig. Darf ich euch ein paar Linien noch mal ganz kurz skizzieren und dann gehen wir in die Verse mit hinein. Schlag mal mit mir ganz kurz Kapitel 8 noch mal auf, ein paar Blätter zurück. Kapitel 8, Vers 37, das ist die erste Leidensankündigung. Das ist unser enger Kontext, der enge Zusammenhang. Jesus sagt, selbst verleugnen, was das bedeutet und warum wir unsere Fähigkeit und unsere Kraft und unsere Frömmigkeit verleugnen müssen. Er sagt es im Vers 37, warum? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Verstehen wir das? Was kannst du tun, dass Gott sagt, okay, Willi, du kannst deine Sünden abbezahlen? Was kannst du machen, dass Gott gesagt, okay, du hast so gut gelebt, jetzt bist du würdig, das Reich Gottes zu empfangen. Was kannst du zahlen, selbst bezahlen, dass Gott dir all deine Sünden vergibt? Was? Wie viel kannst du aufbringen? Und ich rede nicht nur materiell und selbst wenn materiell. Wie viel hast du auf deinem Konto, um deine Sünden abzuzahlen? Was kannst du Gott geben? Das ist die Frage. Geht mit mir wieder Kapitel 10 in unserem Text. Und schaut, was da am Ende jetzt steht. Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Über das viele rede ich noch nicht einmal jetzt. Aber allein das hat es schon in sich, richtig? Wo ist da das Evangelium, gell? Aber hier geht es wiederum, was kann ein Mensch als Lösegeld geben? Nichts. Aber wozu ist der Sohn des Menschen gekommen? Um Lösegeld zu geben. Merkt ihr, das gehört zusammen. Allein dadurch wird dieser Text mit einem anderen verbunden. Wenn ihr Kapitel 9 geht, Vers 35, eine weitere Verknüpfung. Die Jünger streiten nach der zweiten Leidensankündigung. Streiten, wer der Erste unter ihnen ist, das kennen wir mittlerweile. Und dann sagt Jesus, Vers 35, und er setzte sich, rief die 12 und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll der Letzte von ihnen allen und alle Diener sein. Und dann erklärt er zum Beispiel, was bedeutet, der Letzte zu werden? Und er erklärt, das bedeutet, ein Kind zu werden. Schaut mal in Kapitel 10, Vers 31. Unmittelbar nach der Geschichte von dem reichen Jüngling sagt Jesus, aber viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste sein. Die Thematik hat sich nicht geändert. Was ist die Voraussetzung, um das Reich Gottes hineinzukommen? Man muss akzeptieren, dass man der Letzte ist. Schwer für den Menschen, schwer für den Humanisten, schwer für den selbstverliebten Mann und schwer für die selbstverliebte Frau, sich zum Letzten zu machen. Obwohl man theoretisch weiß, in der Praxis, schwer, schwer. Sobald man übergangen wird, dann wird es schwierig. Und jetzt gucken wir mal Kapitel 10 in unserem Text, Vers 43. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, soll ein Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll ein Sklave sein. Ich hoffe, dass es jetzt keine große Überlegung braucht, um zu merken, dass das Thema sich nicht geändert hat. Aber interessanterweise, beim ersten Mal sagt Jesus, ein Letzter werden bedeutet ein Kind werden. Aber jetzt ändert er ein bisschen den Schwerpunkt und sagt, geht auf den zweiten Aspekt, auf den er bis jetzt noch nicht eingegangen ist. Jetzt geht es nicht nur darum, ein Kind zu sein, sondern es geht jetzt darum, ein Diener zu sein, ein Sklave zu sein. Und? Gerne, gell? Sklaverei, wunderbar. War so eine schöne Zeit gewesen. Schade, dass wir nicht mehr diese Sklaverei haben. Die Frage ist natürlich, für wen, gell? So, ist es etwas Gutes? Warum sagt Jesus, man muss ein Sklave werden? Das ist der zweite Aspekt. Was bedeutet, sich zum Letzten zu machen? Und das ist der zweite Aspekt des Evangeliums. Der erste Aspekt des Evangeliums ist, du kannst nichts aus deiner eigenen Leistung tun, wie ein Baby es nicht kann. Der zweite Aspekt des Evangeliums, brauche ich mir fast gar nicht so laut zu sagen, was es ist, du kannst nichts, auch nichts tun, das geht auch nicht um deinen Willen und das geht auch nicht um deine Kraft. Es hat nichts mit deiner eigenen oder das ist außerhalb deiner eigenen Verfügbarkeit. Ich will schon an dieser Stelle euch kurz darauf aufmerksam machen, wo das Problem in diesem Text ist, abgesehen, dass sie zu Rechten und Linken sitzen wollen. Als sie zu Jesus kommen, was sagen sie? Jakobus und Johannes, Jesus, wir wollen. Okay? Und als Jesus sagt, könnt ihr es, was sagen sie? Wir können. Das ist das Problem. Wir wollen und wir können. Das ist das Problem. Menschen. Es liegt doch in dem freien Willen des Menschen. Und es liegt doch in seiner Kraft. Der Mensch muss wollen und er muss auch was dafür tun. Richtig? Das ist nicht Evangelium. Denn nichts kannst du geben, nichts kannst du tun. Johannes Evangelium beginnt genau so. Weder aus dem Geblüt, also aus der Abstammung, warum das ist, zeige ich euch gleich, hat noch mit deiner Kraft, noch mit deinem Willen, sondern die allein aus Gott geboren sind. Das heißt, es entzieht den Menschen jegliche Grundlage aus eigener Kraft, aus eigener Frömmigkeit, aus eigenem Wollen sogar. Ja, Mensch, wo ist das Evangelium? Das ist das Evangelium. Es liegt allein in Gott. Und das predige ich nicht, weil das nicht nur mein Lieblingsthema ist. Das ist, was wir in diesem Text finden. Und wenn wir das nicht finden und nicht sehen und nur bei den Jüngern bleiben, dann sehen wir nicht das Evangelium im Evangelium. Lass uns das gemeinsam also anschauen, was passiert hier. Ich habe versucht, diese Verse in zwei Teile zu gliedern. Die ersten Verse 35 bis 41 habe ich überschrieben mit dem Kampf um die ersten Plätze im Reich Gottes. Hier wird uns der Kampf um die ersten Plätze beschrieben. Und der zweite Abschnitt ist ab Vers 42 bis 45. Hier geht es um die Lektion um die letzten Plätze im Reich Gottes. Das erste ist der Kampf um die ersten Plätze. Und Jesus dreht es um und sagt, lasst uns anschauen, wie wertvoll sind die letzten Plätze. Und bringt ihnen eine wichtige Lektion bei. Schauen wir uns die ersten Verse an, den ersten Teil. Eine sehr unreife Bitte kommt hier. Eine sehr unreife Bitte. Lesen wir Vers 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen das tun, dass du uns tust, um was wir dich bitten. Sehr anmaßend, oder? Sehr anmaßend, was hier Jakobus und Johannes hier tun. Die ziehen alle Register, die sie nur ziehen können. Die nutzen die Gelegenheit. Gerade haben sie darüber gestritten, wer ist unter ihnen der Erste. Und ich kann mir vorstellen, dass Jakobus, Johannes und Petrus ziemlich sicher waren, dass sie im Rennen gut vorne lagen. Sie haben einige Argumente dafür gehabt, dass Jesus sie wohl doch bevorzugen würde, weil er sie schon ein paar Mal bevorzugt hat, nach ihrem Verständnis. Hat sie an die Orte mitgenommen, wo er die restlichen Jünger nicht mitgenommen hat. Und jetzt überlegt mal, begnügt sich Jakobus und Johannes mit dieser Privilegierung der ersten drei? Jetzt sagen sie, wie können wir Petrus ausstechen? Irgendwie scheint er besser als wir zu sein. Der ist noch besser, der ist noch weit vorne als wir. Was können wir tun, dass wir vor ihm sein können? Der Petrus ahnt da nichts. Und die schmieden, vielleicht haben sie zu dritt untereinander schon unterhalten und sagen, versucht die Dienste und die Aufgaben und die Machtstellungen aufzuteilen. Und da kommt Johannes und Jakobus, Brüder, auf die Idee, wahrscheinlich zu Hause beim Mittagessen, weißt du was, wozu drei aufteilen, wenn wir es zweit haben können? Haben wir mehr davon? Wie kriegen wir es hin? Wie können wir Petrus ausstechen? Sehr gerissen, sehr böse. Und sehr, sehr unreif, was hier passiert. Die Unreife zeigt sich, wir haben ja gelernt, um das Reich Gottes zu empfangen, muss man werden wie ein Kind. Und ich habe gesagt, man darf nicht kindisch werden. Das ist kindisch. Wisst ihr, was kindisch ist? Man geht zu den Eltern und sagt, Papa, sag ja. Wie? Sag einfach ja. Ja, warum? Egal, sag ja. Ja, warum? Ja, wenn du ja sagst, dann frage ich dich was. Und wenn du schon Ja sagst, dann kannst du es mir geben. Die wollen einen Blankoscheck. Schaut mal, was sie sagen. Wir wollen tun, was du, Jesus, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten sollen. Ja, kannst du uns tun, was wir dich bitten? Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du uns einen Gefallen tun? Und was sagen wir dann? Ja, okay. Oder nicht? Normalerweise würden wir sagen, kommt drauf an. Was willst du eigentlich? Sie wollen einen Blankoscheck. Sie wollen, dass Jesus ihnen unterschreibt, ich mache alles, was ihr wollt. Und dann nehmen sie das Dankeschön und schreiben sie, oh, rechte und linke sitzen. Ich hätte gerne. Und dann bringen wir Jesus, du hast Ja gesagt. Merkt ihr, wie kindisch das ist? Sehr, sehr kindisch, was sie hier tun. Sie kommen zu Jesus und sind sehr raffiniert. Darf ich so sagen, sie ziehen alle Trümpfe, die sie haben. Sie müssen ja gegenüber dem Petrus, der ja sehr impulsiv, sehr redegewandt, sehr, sehr überzeugt von sich selbst, die müssen da irgendwie ihn übertrumpfen können. Und jetzt ziehen sie Trümpfe, die Petrus nicht hat. Und wisst ihr, welche Trümpfe Petrus nicht hat? Petrus ist kein Cousin von Jesus. Aber Jakobus und Johannes schon. Wusstet ihr, dass sie verwandt waren? Dass es eigentlich Cousins waren. Und die Mutter von Jakobus und Johannes ist die Tante von Jesus gewesen. Und dann denken sie, Mama, wir haben uns gerade was überlegt. Weißt du, wenn du zu Jesus gehst und schon mal alles vorbereitest, weil du bist doch mit Jesus ständig unterwegs. Du hilfst ihm doch, du versorgst ihn doch. Und du bist sogar seine Tante. Es wird wahrscheinlich sehr schwer sein, dir etwas abzuschlagen. Geht mal mit Matthäus Kapitel 20. Ich möchte euch lesen, was wir noch für Informationen bekommen, die wir in Markus nicht so direkt haben. In Matthäus, Evangelium Kapitel 20. Vers 20. Ich hoffe, ihr habt's. An der Wand steht's schon. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Das heißt, bevor die Jünger ihre Bitte getätigt haben, was ist vorher passiert? Da kam die Mutter, das ist, soweit ich weiß, heißt sie Salome, und das ist eine von den Frauen, die mit Jesus unterwegs war und dann auch beim Kreuz dabei war, von diesen Frauen, die nicht weggegangen sind, ist diese Mutter. Also sie war sehr eng bei Jesus und sie war die Tante. Und jetzt machen sie Folgendes, sie schicken als Erstes die Mutter voraus, ganz schön raffiniert. Sie ebnen sozusagen den Weg, so wie Jakob bei Esau. Er wollte seine Stimmung auflockern, seine Bereitschaft und sein Hass ihm gegenüber glätten. Also schicken sie in ähnlicher Weise, schicken sie die Mutter voraus. Und dann kommt die Mutter und sagt, Jesus, ich bitte dich, bitte, bitte, tu das, was wir dich bitten werden. Und dann geht sie zurück, da kommen die Jünger und dann sagt sie, bitte mach das, was sie wollen. Da kommen die Jünger und Jesus sagt, was wollt ihr, dass ich tue? Und dann sagen sie, wir wollen, dass du das tust, was wir wollen. Was wollt ihr? Sehr raffiniert. Wisst ihr, was hier ausgespielt wird? Die Karte der Vitamin B. Beziehung. Familiäre Beziehungen. Familiäre Verknüpfungen. Oh, ist nicht nur in der Welt bekannt. Ist nicht nur in der Welt. Aber wo haben sie es gelernt? Wo sonst? Was sagt Jesus? In der Welt läuft so, aber nicht so im Reich Gottes. Es läuft über familiäre Beziehungen. Ja, das ist halt Verwandter, den kannst du doch nicht ausschlagen. Das ist halt mein Fleisch und Blut, das ist meine Blutslinie. Da gilt alles, da ist das Evangelium drunter über die Verwandtschaft. Wie oft habe ich das gehört und nicht nur einmal, dass bestimmte Positionen und inhaltliche in Bezug des Evangeliums Menschen sich auf die Seite der Verwandtschaft gestellt haben und nicht auf die Seite des Evangeliums, weil sie gesagt haben, mein Opa hat es schon beigebracht, die Familie steht über allem. Klingt gut, gell? Die Familie steht über allem. Auch über dem Evangelium, auch über den Christus, auch über das Reich Gottes. So funktioniert die Welt. Es werden Beziehungen. Es steht an, eine Wahl. Es steht eine Präsidentschaftswahl oder Kommunalwahl oder Bürgermeister oder irgendein Amt, das zu vergeben ist. Und anscheinend tut man das ja zum des Dienstes des Volkes, aber dahinter steckt Macht, Bereicherung, Selbstverwirklichung. Und auf den Schultern der anderen klettert man hoch. Und wie kommt man hoch? Man fängt an, Weichen zu stellen. Gefallen einzufordern. Beziehungen ins Spiel zu bringen. Kannst du dich noch erinnern? Weißt du noch, wer wir sind? Hey, du weißt schon, dass wir verwandt sind, oder? Merkt ihr, was hier passiert? Im Reich Gottes. Hier geht es darum, die wollen ins Reich Gottes, im Reich Gottes Erste werden. Jesus redet überhaupt über die Voraussetzungen über das Reich. Und nachdem er ihnen gezeigt hat, wie ein Kind werden, kommen sie und sind kindisch und meinen jetzt, okay, dann hilft vielleicht das mit der Mama. Und vielleicht hilft es mit der Beziehung als Cousin. Vielleicht wird er uns da bevorzugen. Jesus, wir wollten ihn nur daran erinnern, wir sind eine Cousins. Wenn du nachher vergibst, die Plätze zu rechten und zu linken, dann weißt, denk dran, gell? Wir haben schon mit dir besprochen. Nicht gut, oder? Gar nicht gut. Gibt es eine Möglichkeit? Hat Jesus zwei Thronen, wie sagt man das? Throne? Zwei Stühle. Rechts und links. Also gibt es nur so einen Thron, da sitzt Jesus und dann gibt es noch einen rechts und einen links. Also da sitzt nicht der Vater, Sohn und Geist, sondern da sitzt Jesus und Jakobus und Johannes. So, im Himmel gibt es einen Thron für Jesus und zwei Auswahl. Und hoffentlich sitzen wir einer zu rechten, zu linken. Was ist mit den anderen? Was ist mit Petrus? Was ist mit den anderen Aposteln? Was ist mit der Gemeinde? Erschreckenderweise, muss ich ehrlich sagen, erschreckenderweise lese ich in den Kommentaren genau das. Keine Ahnung wie, aber wird wohl Bevorzugung geben. Und im tausendjährigen Reich werden die Jünger dann diese ersten Throne besitzen. Lehrt es die Schrift irgendwo? Die Bibel lehrt, dass um den Thron Jesu, wie viele Throne standen? 24. Nur 24? 12 und 12. Repräsentanten der ganzen Gemeinde, nämlich 12 der Stämme Israels und 12 Apostel, die ganze Gemeinde. Was hat Jesus gesagt? Wer überwindet, der wird mit mir sitzen auf meinem Thron. Ja, wer? Wer überwindet? Wer sind die Überwinder? Die überwinden durch das Blut des Lammes. Wie viele? Was sagt die Schrift? Wer wird mit Christus regieren? 12? 2? 24? Alle, oder? Die Bibel lehrt nicht eine Exklusivität. Keine Ahnung. Ist immer noch nicht drauf mit Fremdwörtern. Die Bibel lehrt nicht, dass da eine Bevorzugung wird. Im Gegenteil. Der Erste wird der Letzte. Da ist keine Bevorzugung. Da gibt es nichts zu bevorzugen. Egal, Verwandtschaft, nicht Verwandtschaft. Unmöglich. Also eine sehr anmaßende, eine sehr hochmütige Haltung, die wir hier haben. Gehen wir zurück in Markus Kapitel 10. Wir wollen, dass du uns tust, was wir wollen. Das Erste ist, es soll nach ihrem Willen gehen. Das, was sie wollen, soll geschehen. Was sie wollen. Das ist schon der erste Hindernis, über was wir Buße tun müssen, um das Reich Gottes zu empfangen. Denn das Gebet ist nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir gehen weiter, wir lesen weiter. Eine überhebliche Haltung. Eine überhebliche Haltung. Vers 36. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen, in deiner Herrlichkeit. Was für ein Verständnis von der Herrlichkeit Jesu. Schaut mal, wie die Jünger immer noch auf das Irdische gesinnt waren. Nicht nur, dass sie ein Reich Gottes verstanden haben als ein irdisches Reich, sondern dass sie auch verstanden, auch ein irdisches Reich, ein Regierungssystem im Kopf hatten und gehofft haben, vornherein schon die Weichen zu stellen, dass sie an dieser Macht teilhaben. Rechten und Linken bedeutet, das sind die Nächsten, die das Sagen haben. Wir wollen, dass du uns gibst, zu sitzen, zu rechnen, deinen Linken. Paulus hat geschrieben, Epheser Kapitel 2, was ist das, Vers 7, oder? Dass wir mit Christus mitsitzen, zu Rechten Gottes in der Himmelswelt, gell? mitsitzen, schon jetzt. Nicht irgendwann mal. Wir sitzen jetzt schon. Die hoffen auf ein buchstäbliches Reich. Was für ein falsches Verständnis. Vers 38, Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Ihr habt keine Ahnung, was ihr eigentlich wollt. Das ist oft unser Problem. Versteht ihr? Weil sie ein falsches Verständnis vom Evangelium und vom Reich haben, bringen sie eine Bitte, von der sie keine Ahnung haben, eigentlich, was sie da bitten. Und sie verstehen nicht einmal, wenn sie darum bitten und das wirklich haben wollen, was es mit sich bringen würde. Und Jesus sagt, wirklich, wollt ihr das? Wollt ihr zu Rechten und zu Linken mit mir sitzen? Wollt ihr das tun, was ich tue? Dann müsst ihr den Weg gehen, den ich gehe. Seid ihr dazu bereit? Seid ihr bereit, den Preis zu zahlen, um diesen Weg gehen zu können, um das zu empfangen, was ich empfangen werde? Seid ihr dazu bereit? Und was kommt als Antwort? Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Er redet jetzt nicht von der Taufe des Johannes. Kelch trinken und die Taufe getauft werden ist ein Bild im ganzen Alten Testament für Leid tragen. Seid ihr bereit, wirklich das auf euch zu nehmen, was ich auf mich nehmen muss, um die Erlösung zu schaffen, um dann vom Vater verherrlicht zu werden und auf dem Thron zu sitzen? Was musste Jesus tun? Sich selbst entäußern. Philipper Kapitel 2, Vers 5. Sich selbst erniedrigen. Sich selbst zu einem Diener und Sklaven aller zu machen. Seid ihr bereit? Und dann für die zu sterben. Und was sagen die? Ganz knackig, wir können's. Wo liegt das Problem? Na ja klar, Jesus. Aber wenn wir glauben, dass Petrus arrogant war, sagt, ich folge dir bis in den Tod, verstehen wir, warum die drei Kumpels waren. Die sind mindestens genauso arrogant. Jesus, ist kein Problem. Was noch? Ist das alles? Ein Kelch und eine Taufe kriegen wir hin. Das Problem ist, wir wollen es und das Problem ist, wir können es. Wir kriegen es hin. Und die Antwort ist echt köstlich. Aber was Jesus hier überführt oder was hier deutlich wird, es ist nicht nur eine naive und eine kindliche Frage, sondern wir haben hier auch eine überhebliche Haltung. Wisst ihr, was wir haben hier? Hochmut pur. Der ganze Abschnitt behandelt die Sünde des Hochmuts und welche Auswirkungen es hat. Und das ist das Hindernis, um das Reich Gottes empfangen zu können, hochmütig sein. Sie werden das Reich Gottes nicht empfangen, wenn sie denken, wir wollen es und wir können es. Immer noch nicht verstanden, dass es nichts mit ihrem Wollen und dass es auch nichts mit ihrem Können zu tun hat. Haben es immer noch nicht verstanden. Aber wollen zu Rechten und zu Linken sitzen. Junge, Junge, Junge. Jesus spricht zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Freunde, ich sage es euch, ja, ihr werdet leiden, glaubt mir. Es wird euch nicht einfach werden. Wisst ihr, dass Jakobus der erste Märtyrer war? Der wurde enthauptet. Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung, was ihr da bittet. Keine Ahnung. Und sie ahnten nicht. Jakobus war der erste Märtyrer und Johannes war der letzte. Starb im hohen Alter, wurde ausgesetzt auf eine Insel Patmos, war einer der Letzte, der Erste und der Letzte. Hier kriegt's, ob ihr wollt oder nicht. Es liegt nicht an ihrem Wollen, an eurem Wollen, es liegt auch nicht an eurem Können, ihr kriegt's. Aber dadurch kriegt ihr nicht das Reich, dadurch verdient ihr euch nicht die ersten Plätze. Schaut mal. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet wird. Denen es, die später bekommen. Nein, steht nicht drin, muss ich wiederholen, damit ihr mit mir hinschaut, was da steht. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und meiner Linken zu vergeben, steht mir nicht zu, ist nicht bei mir, sondern beim wem? Beim Vater im Himmel. Und was macht der Vater? Sondern es für die, denen es bereitet ist. Das heißt, es ist schon fertig. Ja, aber wie? Die Jünger, die taugen ja noch gar nichts. Also, es ist schon bereitet. Wann wurde es schon bereitet? Vor Grundlegung der Welt an. So, über welches Thema rede ich die ganze Zeit? Über das Thema der Erwählung. Oh Mann, an einer Stelle, wo man es gar nicht ahnt, gell? Wisst ihr, warum diese Geschichte hier steht? Geht mit mir nochmal den Gedankengang. Jesus sagt, das Reich Gottes steht vor der Tür, tut Buße. Verleugnet eure eigene Selbstgerechtigkeit. Verleugnet eure eigene Werke. Verleugnet eure eigene Religiosität. Begreift, ihr könnt nichts tun. Ihr müsst werden wie ein Kind. Hilflos, schwach. Ihr müsst werdet wie ein Sklave. So, wie ist ein Sklave? Kann ein Sklave sagen, ich will heute nicht arbeiten. Ich habe keine Lust, ich will heute frei sein. Ich will heute einen Ausflug machen. Ich will das, ich will das, ich will das. Ein Sklave hat was nicht? Seinen freien Willen. Hat er einen Willen? Natürlich hat er einen Willen, denn er will viel. Er will nicht arbeiten, er will nicht geschlagen werden. Er will in die Welt hinausziehen. Er will sein eigener Herr sein. Er will viel. Er hat einen Willen. Aber die Frage ist, ob er dieser Wille frei ist. Wieso hat der Sklave keinen freien Willen? Weil der Herr, der über ihn der Herr ist, sagt, du kannst wollen, wie viel du willst. Du gehst aufs Feld und arbeitest. Sehr erniedrigend, oder? Sehr erniedrigend. Und wer macht sich gern zu einem solchen Sklaven? Welcher Mensch sagt, ich gebe meinen Willen auf? Wer? Ist es dir bewusst, dass diese Haltung ein Hindernis ist, um das Reich Gottes empfangen zu können? Wer nicht bereit ist, sich zum Kind zu machen oder zu einem Diener, einen Sklaven zu machen? Liebe Geschwister, hier geht es nicht in erster Linie darum, oh, es gibt Bücher und sogar von meinen geschätzten Predigern gibt es Bücher, solche Wälze, was bedeutet Sklave sein? Sklave Christi. Und dann wird in der römischen Welt aufgearbeitet, in der Kultur, was Sklaven waren, nicht waren, was sie sich leisten können, nicht leisten können, welche Art des Sklaven alles gab. Und man kann nachlesen, boah, so viel gibt es Informationen über Sklaven. Darum geht es hier gar nicht. Hier geht es um einen Sklaven, der als Beispiel für alle gilt, und zwar welcher? Denn der Sohn des Menschen hat sich zu einem Sklaven, ein Diener aller gemacht. Und was geht es da, ein römischer Sklave zu werden? Das bedeutet, Jesus hat sich selbst verleugnet. Hat Jesus zu irgendeinem Zeitpunkt auf der Welt seinen eigenen Willen getan? Hatte Jesus seinen Willen? Denkt an Gethsemane. Jesus, ich will nicht. Vater, ich will nicht. Ich habe Angst vor dem alles, was kommt. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille steht über meinem. Das bedeutet sich zu einem Diener aller. Ich mache das, Vater, was du willst. Ich gebe meinen Willen auf. Menschen empfangen das Reich Gottes nicht, weil sie nicht bereit sind, ihren Willen aufzugeben. Bei ihnen kommt der Humanist durch und dann schreien sie, wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist meine Selbstbestimmung? Wo ist mein Wille? Wo ist meine Verantwortung? Nein, wir schreien anders. Wo ist sein Wille? Wo ist seine Gerechtigkeit? Wo ist seine Verantwortung? Das ist doch alles ungerecht. Nur nebenbei, wenn es nach Gerechtigkeit gehen würde, gute Nacht. Also wenn du nach freiem Willen und nach Gerechtigkeit schreist, weißt du, was du forderst? Jesus sagt dir dann wie den Jüngern, habt ihr eine Ahnung, was ihr fordert? Für was ihr euch einsetzt? Dann trinkt ihr den Kelch und dann würdet ihr getauft werden. Dann kommt die Konsequenz. Jesus lehrt sie, die Voraussetzung für das Reich Gottes bedeutet, sich selbst zu verleugnen, auf die Stufe eines Kindes sich zu erniedrigen und auf die Stufe eines Sklaven sich zu erniedrigen. Das heißt, alles aufgeben. Alles aufgeben. Wisst ihr, wie lange es oder wie schwer es ist, bis Gott einen Menschen dahin bringt? dass die Jünger sagen, das ist doch unmöglich. Wenn sogar einer der Kandidaten Nummer eins es nicht hinkriegt, wer kann dann hinkriegen? Und dann sagt Jesus, es ist schwer, so einen reichen Menschen, so reich überzeugt an seiner Selbstgerechtigkeit, schwer dahin zu bringen, aber es ist nicht unmöglich. Es ist schwer, einen Menschen zu überzeugen, dass sein Wille für die Katz ist. Freund, du kannst wollen, wie viel du willst. Das Wollen ist nicht das Problem. Wisst ihr, wie viel ich will? Und wisst ihr, wie viel ich Gutes tun will? Ich will das Gute tun, gell? Aber tu das stattdessen nicht so das Gute. Das Wollen ist vorhanden. Das Wollen ist vorhanden. Aber wo ist das Problem? Das Tun, die Machbarkeit. Könnt ihr es tun? Jakobus und Johannes sagen, kriegen wir hin, machen wir es. Was müssen wir sagen? Die machen nichts anderes, als das Volk Israel getan hat, als Gott sie rausgeführt hatte, zum Berg Sinai, in die Wüste Sinai, zum Berg Horeb gebracht hat, ihnen die 10 Gebote gegeben hat und gesagt, ihr seid mein heiliges Priestertum, tut all diese Gebote und ich werde euch segnen. Und das ganze Volk sagte, wollen wir tun. Genau das Gleiche. Und, haben sie es getan? Und die haben die Stimme Gottes gehört. Hier haben sie Jesus gesehen. Von wegen können wir. Jesus sagt, von wegen könnt ihr. Hier wird uns ein Aspekt wichtig und deutlich gemacht. Und wisst ihr, welcher Aspekt deutlich und wichtig gemacht wird? Es liegt nicht in deiner Kraft und deiner Fähigkeit. Das Ganze liegt allein in der Souveränität Gottes. Es steht nicht bei mir, es steht bei Gott. Ich spare euch all die schönen Stellen, die ich so liebe. All die Perlen, die meine sind. In denen es heißt, dass Gott vor Grundlegung der Welt uns erwählt hat, dass wir heilig und tadellos seien in ihm, in Christus und in Liebe. Bei Gott. Es ist Gott der Vater. Es ist Gott der Vater, der sagt, wer Anteil an diesem Reich hat. Aber ich war so gut die ganze Zeit, Jesus. Von Jugend auf habe ich alles gemacht. Du kannst doch nicht sagen, ich kriege das Reich nicht. Ich habe nichts Böses gemacht. Ja, ab und zu mal ein, zwei schlechte Gedanken, aber sowas, so diese Klassiker habe ich nie getan. War nie böse, habe nie gelogen. Ja, vielleicht einmal oder so. Aber nie gestohlen. Ja, vielleicht so ein bisschen Zeit bei jemandem, aber sonst nie. Habe nie gemordet. Bin kein Massenmörder. Ja, ab und zu schon an jemanden so verlästert, aber nie getötet. Jesus. Und ich will's haben. Was muss ich tun, um das Reich Gottes zu bekommen? Sag's mir. Ich kann's. Die nächste Lektion ist nicht so sehr, dass Jakobus und Johannes solche Egoisten sind. Die Lektion ist, ich sag euch was, sagt Jesus. Es liegt nicht bei euch, es liegt allein in Gott. Ich habe eine Frage an dich. Ärgert dich das? Ärgert dich das? Es ärgert so, so viele. Und darum gehen viele weg von Jesus. Als Jesus das gelehrt hatte, an einer anderen Stelle, nämlich in Johannes 6, können wir lesen, gingen die meisten seiner Jünger nicht mehr mit ihm. Denn sie sagten, wer kann diese Worte hören? Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu den 12 Hansels, wollt ihr auch gehen? Und was sagt Jesus? Was sagt Petrus, der Erste wieder? Jesus, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und da sagt Jesus zu Petrus, was? Mensch, Petrus, wenigstens du. Wenigstens du hältst noch an mir fest. Jesus sagt, hab ich nicht euch 12 erwählt und einer von euch ist der Teufel? Der einzige Grund, warum ihr Hansels auch nicht weggeht, obwohl ihr so egoistisch seid, weil ich euch will. Denn ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Ich will euch. Der Vater hat euch mir gegeben. Ihr gehört ihm. Liegt nicht in euch. Glaubt mir nicht, dass ich euch angeguckt habe und gesagt habe, okay, Johannes hat so viele Fische gefangen. Jakobus mindestens genauso, aber Petrus noch mehr. Da sind die 3 Besten. Die haben ein eigenes, eigenständiges Familienunternehmen. Die wissen, wie man leitet. Gut für die Gemeinde. Nein. Die Bibel gibt sich Mühe und Petrus, der hinter diesem Markus-Evangelium steht, gibt sich doppelt so viel Mühe, um zu zeigen, wir waren die Schlimmsten aller, die Unfähigsten, keine guten Kandidaten. Es liegt nicht an uns, es liegt nicht an Menschen, es liegt allein, wirklich allein, allein in Gott. Ich wünsche und bete, und darum habe ich auch vorhin gebetet, weil ich weiß, wenn ich das predige, und das ist, ich liebe dieses Thema, warum? Weil ich Gott dankbar dafür bin. Ich kenne mich so gut, dass ich weiß, in mir ist nichts Gutes. Und das ist meine einzigste Hoffnung, dass es in Gott liegt und nicht in mir. Und ich kenne meine Bekehrung. Wisst ihr, wie oft ich mich bekehrt habe? Und glaubt ihr, das hat mich gerettet? Sonst müsste ich mich nicht oft bekehren. Aber als Gott mich bekehrt hat, dann war es klar. Und wie oft wollte ich es und konnte es nicht? Und wie oft wollte ich es nicht? Und wisst ihr was? An der Bekehrung, an dem Gott mich bekehrt hat, wollte ich nicht einmal. Aber ich musste. Es war so unwiderstehlich, dass ich gedacht habe, Willi, was machst du eigentlich? Wieso machst du das? Ich konnte nicht wehren. Der Geist war zu stark. Die Liebe war zu groß. Das Ziehen war unwiderstehlich. Aber wisst ihr, wie lange es gedauert hat, bis Gott mich an diesen Punkt hatte? 22 Jahre. 22 Jahre. Es ist schwer, Willi, davon zu überzeugen, dass alles an Gott liegt und nichts in ihm. Sehr schwer. Wie schwer ist es, dich davon zu überzeugen? Wie schwer ist es zu überzeugen, dass in Menschen nichts Gutes ist? Wie schwer. Wir trauen den Menschen so viel, unserem Nachbarn, unseren Verwandten, wir trauen ihnen so viel. Da ist nichts. Lass mich zum Schluss kommen. Zweiter Teil zum Schluss, die Lektion über die letzten Plätze im Reich. Jesus sagt Folgendes. Also, ich muss euch noch das vorlesen, Vers 41. Und als die Zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Merkt ihr, was die Sünde des Hochmuts bewirkt? Streiten, Spaltung und Spannung, Neid. Aber warum haben sie sich geärgert? Was glaubt ihr? Dass sie das gemacht haben? Vielleicht. Ich glaube, die haben sich, wenn sie auf die Idee gekommen wären, hätten sie es auch gemacht. Wisst ihr, warum sie es gemacht haben? Warum sie sich geärgert haben? Mensch, wir sind nicht Cousins. Unsere Tante ist nicht, unsere Mutter ist nicht die Tante von Jesus. Hey, das ist gemein, so eine Karte zu ziehen, so einen Trumpf zu ziehen, das ist fies. Hey, das war nicht gut für euch, weil da haben wir keine Chance. Lass uns fair bleiben, lass uns mal unsere Stärken und Schwächen vergleichen. Nicht so eine Vitamin-B-Karte ziehen. Wir haben das nicht, was ihr habt. Die waren sehr ärgerlich. Petrus hat gedacht, Mensch, wieso bin ich nie auf den Gedanken gekommen, auch zuvor zu kommen. Jesus holt sie zusammen, Vers 41. Und als die Zehn es hörten, Vers 42. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen. So, kommt mal her. Kommt wieder her. So, ab. Vor kurzem wieder, immer wieder. Er guckt sie an, guckt mich an, immer wieder. Was für eine Geduld. Was für eine Geduld. Für mich ist das tröstlich. Wenn Jesus mit denen, Chaoten, so viel Geduld hatte, wie viel mehr mit mir? Wie herrlich, oder? Hatte Jesus hier hingekriegt zu sollen in der Gemeinde? Ja. Kriegt das uns auch hin? Ich glaube schon. Glaub mir, Petrus ist selbstbewusster als ich. Das kriegt er hin. Das macht er. Warum? Weil Gott es will. Und sollte ein Ding Gott unmöglich sein? Kein Ding unmöglich. Also ruft er sich zusammen, nächste Lektion, nächste Unterrichtseinheit. Und er sagte, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. Darf ich so sagen, wo habt ihr es gelernt? Wie kommt ihr auf die Idee, so ein Spiel zu treiben? Ist ja klar, woher es kommt. Ihr kennt es nicht anders. Denn so funktioniert die Welt. So funktioniert die Welt. Kein Wunder, dass ihr das tut. Die Jünger sind so in der Welt verankert, so in diesen Prinzipien, dass sie denken, wir kommen nur an etwas, wenn ich bestimmte Dinge tue und wenn ich sogar meine Beziehungen ins Spiel bringe. Aber wenn ich nichts selbst tue, dann komme ich zu nichts. Wenn wir uns nicht stark machen für uns, wer macht sich stark für uns? Wenn wir nicht dazu bringen, dass die anderen sich für uns stark machen, wer macht sich stark für uns? Begreifen nicht, dass das so das Reich Gottes nicht funktioniert. Bevor sie in das Reich Gottes hinein dürfen, erklärt Jesus, wie das Reich Gottes nach welchen Prinzipien funktioniert. Und er sagt, so wie die Welt funktioniert es nicht. Liebe Geschwister, allein wenn wir das verstehen und glauben, müsste sich radikal unser Verhalten im Reich Gottes verändern. Wir müssen auf die Knie gehen und prüfen, wo wir die Prinzipien des Reiches Gottes in dem Reich, die Prinzipien der Welt im Reich Gottes leben. Und wie oft ist es so? Darum muss Jesus heiligen, dann muss er die Gemeinde reinigen. Darum muss er solche Lektionen uns geben, wie hier ist. Und dann liest man und sagt, nicht schon wieder, Jesus. Und Jesus sagt, doch schon wieder. Manchmal kommen die Leute zu mir, nicht so oft von mittlerweile, aber ich erzähle es andersrum. Es kam jemand zu seinem Pastor und sagte, weißt du was, du sagst immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ich habe schon die Nase voll davon. Und dann sagt der Pastor zu dieser Person, und tust du es? Er guckt, nee. Ich will so lange sagen, bis du es tust. Das macht Jesus hier. Es hängt ihn schon zu der Nase raus, schon wieder der Letzte zu sein. Wir reden so lange, bis wir das verstanden haben, bis wir das leben, bis wir das angenommen haben. So lange wird Jesus an unseren Herzen arbeiten. Also sagt, so machen sie es die Welt, so machen es die Reichen. Ich glaube, ich möchte jetzt keinen Ausflug in die Politik machen. Schaltet euer Fernseher ein, schlagt eure Zeitung auf. Herzlich willkommen. So ist es. Und wir kriegen nur einen Bruchteil mit von dem, was läuft. Nur einen Bruchteil. Nach außen wird das verkündigt, wir haben uns geeinigt. Ein paar Jahre später kommt es heraus, man hat es erkauft, erpresst. Und dann muss man gehen. 43. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will. Willst du es? Ganz ehrlich, wer will noch von euch groß werden? Wenn man immer noch groß werden will, dann sage ich dir Folgendes. Soll euer Diener sein. Soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, wer will noch der Erste sein? Soll der Sklave sein. Jetzt bringt Jesus beides auf den Punkt. Er sagt, wenn ihr schon die Ersten sein wollt und die Chefs sein wollt, dann seid bereit, das zu tun, was dazu notwendig ist. Erniedrigt euch. Erniedrigt euch. Die Gemeinde ist kein Ort der Selbstverherrlichung. Die Gemeinde ist kein Ort der Selbstverwirklichung. Hier geht es nicht um Sagen und Nicht-Sagen, nicht um Herrschen und Nicht-Herrschen, nicht um Macht und diese Dinge. Hier geht es um das Evangelium, um die gute Nachricht, dass es der Ort ist von Losern, der Ort ist von Sündern, der Ort ist von Versagern, der Ort ist von denen, die nichts drauf haben, die nichts können und aus einem einzigen Grund da sind, weil Gott sie aus Gnade erwählt hat. Das ist der einzige Grund. Warum bist du da? Weil Gott es will. Warum bin ich da? Weil Gott es auch will. Liegt es nicht in dir? Auch nicht in mir. Da habe ich keinen Grund, mich über dich zu erheben. Weil ich habe ja nichts. Wenn wir das verstehen, wird ein bisschen mehr Liebe unter uns sein. Und ein bisschen mehr Friede sein. Aber weil wir immer noch von uns selbst überzeugt sind, darum streiten wir und neiden wir. Und überheben uns übereinander. Das ist die Sünde des Hochmuts. Die Sünde des Hochmuts. Ich komme zum Schluss, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wenn du bis jetzt dich nicht geärgert hast, dann spätestens jetzt. Wenn ich den Satz so sage, grundsätzlich unter den Kindern Gottes, Jesus ist gestorben und hat sein Blut gegeben als Lösegeld für. Und ich würde fast im Chor hören, alle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Alle. Jesus ist gestorben für alle. Aber was sagt die Schrift? Nicht ich, was sagt die Schrift? Viele auf Russisch. Was heißt es auf Russisch? Nogi. Richtig, stimmt. Das kann ich sogar lesen. Nogi, ja. Nicht alle. Ja, wie ist das? Ah, das ist einfach so eine hebräische Art und Weise, Jesus gegenüber den anderen zu stellen. Also Jesus ist allein und die anderen sind dann viele. Okay. Dann ist ja klar. Als Jesus den Bund einsetzt, den Rettungsbund, den neuen Bund, dann nimmt er den Kelch und sagt, das ist mein Kelch, das ist der Neubund, vergossen in meinem Blut für viele. Matthäus 26. Er sagt es da auch viele. In Daniel 9 heißt es, und er hat das Opfer abgeschafft und hat einen Bund eingesetzt für viele. Irgendwie sagt die Schrift immer für viele, für viele, für viele. Warum? Weil Jesus in Johannes 17 sagt, Vater, ich bitte nicht für die Welt. Ich bitte für die, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein sind sie, mir hast du sie gegeben. Für sie bitte ich. Wenn es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann muss man das Johannesevangelium weiterlesen. Und spätestens Kapitel 17 weiß man, für wen, was er und wen er in der Welt liebt. Und zwar die Seinen. Ärgert dich das? Ich bin mir sicher, ja. Und weißt du was? Das ist normal. Ich weiß, es ist normal. Eigentlich würde es mich wundern, wenn es uns nicht ärgern würde. Weil uns den Menschen es zu Sklaven macht. Weil es uns den Menschen zu Unmündigen macht. Es entmündigt uns. Das kann nicht sein. Und weißt du was? Und dadurch entzieht sich der Mensch der Grundlage für das Reich. Denn die Voraussetzung für das Reich ist, sich entmündigen zu lassen und ein Sklave zu werden. Darf ich dich fragen, bist du bereit dazu? Ich sage euch, wer dazu bereit ist. Nur wer verstanden hat, dass das Ganze in Liebe geschieht. Dass das in Liebe geschieht. Und wenn der Herr diese Liebe in dein Herz nicht ausgegossen hat, dann wird das für dich ein Anstoß sein. Aber wenn du diese Liebe gespürt hast, dann wirst du das als die köstlichste Perle empfangen, die es gibt. Dann wirst du begreifen, es liegt ja wirklich nichts an mir. Und dein Dank wird so emporsteigen als ein Lobpreis. Ich danke dir, dass alles in dir liegt. Alles in ihm. Ich möchte beten. Und dir danke, Jesus, sagen. Danke, 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 dass du uns diese Lektion in deinem Wort lehrst, so bitter sie auch sein mag. Du brichst unseren Hochmut. Du überführst uns von unserem Stolz, von unseren falschen Motiven und vor allem von unseren falschen Wegen, einen Platz im Reich der Himmel zu bekommen, ein ewiges Leben zu bekommen. Es ist unmöglich. Lehre uns das. Und diejenigen, die es verstanden haben, mach uns dankbar, dass alles in dir ist. Die es noch nicht verstanden haben, oh Herr, sei gnädig. Herr, sei gnädig. Öffne das Herz, damit sie diese Wahrheit verstehen und ein Herz haben, dich anzunehmen. Ich bitte das, Jesus, in deinem Namen. Amen.